Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, schönen guten Tag. Drogen kennen keine Grenzen. Das sagt gegen Ende unserer Sendung ein Ermittler in Griechenland. Dort sind wir heute der Cannabiskultur auf den Spuren. Außerdem geht's nach Tschechien, wo Korruptionsermittlungen gegen den Regierungschef offenbar eingestellt werden sollen. Gleich aber erstmal Thema bei uns: Großbritannien, die EU und die vermeintliche Woche der Wahrheit in Sachen Brexit. Knapp 2 Monate noch, dann wird Europa voraussichtlich nicht mehr so sein, wie wir es kennen. Denn spätestens am 31. Oktober wird Großbritannien, Stand jetzt, die EU verlassen, ohne Austrittsvertrag. Allerdings will die britische Opposition rund um Jeremy Corbyn heute ein Gesetz auf den Weg bringen, das die Frist um 3 Monate verlängert, um doch noch einen Deal zu finden mit der EU.
We must come together to stop no deal. This week could be our last chance.
Fristverlängerung als letzte Chance für einen geregelten Brexit. Dramatische Worte. Der neue Premierminister Johnson, der ruft hingegen dazu auf, gegenüber Brüssel beim 31. Oktober zu bleiben.
To show our friends in Brussels that we are united in our purpose.
Bei den britischen Freunden in Brüssel sitzt unser Korrespondent Peter Kapern. Mit ihm kann ich jetzt über diese Situation sprechen, kann ich nicht. Offenbar ist die Leitung zu Peter Kapern unterbrochen worden. Dann kommen wir einfach gleich zurück nach Brüssel und gehen jetzt wie angekündigt nach Tschechien. Dort sind hunderttausende Menschen diesen Sommer auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren gegen Regierungschef Andrej Babiš. Der Großunternehmer bietet Kritikern reichlich Angriffsfläche. Ein Punkt dabei ist die sogenannte Storchennest-Affäre. Für ein gleichnamiges Wellness-Resort soll Babiš Fördermittel der Europäischen Union in Höhe von etwa 2 Millionen Euro veruntreut haben. Tschechiens Polizei hatte empfohlen, ihn anzuklagen. Dieser Empfehlung will die Staatsanwaltschaft offenbar nicht folgen, was eine heikle Entscheidung wäre. Bisher handelt es sich bei der vermeintlichen Nichtanklage um Medienberichte. Die nehmen das Babiš-Lager und die Opposition zwar bereits für bare Münze. Unser Tschechien-Korrespondent Peter Lange war in einem Gespräch vor dieser Sendung aber noch etwas zurückhaltender.
Das ist schwer zu sagen. Also wenn ein verantwortlicher Staatsanwalt die Ermittlungen einstellen will, dann ist es erstmal schwer, darüber hinwegzugehen. Wir kennen aber keine Gründe. Bekannt ist nur, dass dieser Staatsanwalt Jaroslav Scharoch seine Rechtsauffassung geändert hat, aber nicht in welche Richtung. Transparency International hat gestern darauf hingewiesen, das sei ein normaler, prozeduraler Schritt im Verfahren. Er hat also einen Entscheidungsvorschlag gemacht, mit dem Scharoch, so Transparency jedenfalls, wohl auch seine vorgesetzten Kollegen schon überrascht hat. Und die werden nun die Aktenlage prüfen. 20.000 Seiten sind das inzwischen, das wird dauern. Und erst dann wird die Entscheidung fallen, ob im Fall Storchennest Anklage erhoben wird oder nicht.
Wie kommt denn diese Entwicklung an bei den Kritikern von Babiš?
Das verstärkt natürlich deren Argwohn und auch deren Sorge. Und sie sehen sich vermutlich auch bestätigt. Im April hatte die Polizei ja die Ermittlungen abgeschlossen. Sie hat empfohlen, Anklage zu erheben. Am Tag darauf trat der Justizminister zurück. Zu seiner Nachfolgerin wurde Marie Benešová berufen. Die war bis dahin Rechtsberaterin von Präsident Miloš Zeman, gilt als auch eine seiner Vertrauten. Und sie war selbst mal leitende Staatsanwältin. Von ihr gibt es den Satz, in Tschechien können Unschuldige im Gefängnis landen. Und die Kritiker von Babiš haben das so gedeutet, dass sie den Ministerpräsidenten im Grunde für unschuldig hält. Und von daher kommt diese Sorge, dass eben Druck auf die Staatsanwälte ausgeübt wird, seither, um das Verfahren zu stoppen. Und deshalb gab es ja auch die Demonstrationen seit Ostern. Die Staatsanwälte sind eigentlich weisungsabhängig. Aber wenn die Anklage erstmal bei Richtern liegt, dann wird das alles schwieriger zu beeinflussen.
Mit dieser Personalie, die Sie angesprochen haben im Justizministerium, da steht ja so ein bisschen die Frage im Raum, könnte die Entscheidung jetzt zugunsten von Babiš beeinflusst worden sein? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also ich bin mir halbwegs sicher, dass da hinter den Kulissen viele Gespräche gelaufen sind. Ob das unbotmäßiger Druck war, das kann man schwer beurteilen. Die Staatsanwälte stehen aber auch objektiv unter Druck. Also selbst wenn sie zu dem Schluss kommen sollten, wir halten die Vorwürfe der Polizei zwar für berechtigt, aber wir halten die Beweise für zu schwach. Wir können das vor Gericht nicht durchbringen. Das werden Ihnen dann vermutlich die Gegner von Babiš nicht abnehmen. Das hat was zu tun mit der politischen Kultur in diesem Lande. Wenn eine Entscheidung der Justiz jemandem nicht passt, dann ist er gern dabei zu sagen, naja, das ist politisch motiviert. Das macht Babiš so, das macht die Opposition aber genauso.
Gegen Babiš stehen verschiedene Vorwürfe im Raum. Welche Bedeutung hat dabei dieser Fall Storchennest?
Eigentlich ist es der weniger schwergewichtige. Es geht um 2 Millionen EU-Subventionen, die er erschlichen haben sollen. Er sagt selber aber auch immer wieder, das Geld haben wir längst zurückgezahlt und auch noch karitativ was obendrauf gelegt. Eigentlich ist das doch erledigt. Der viel noch gewichtigere Vorwurf ist, er soll immer noch die Fäden im seinem Agrofert-Konzern in der Hand haben, obwohl der ja offiziell an Treuhänder übergeben ist. Der Vorwurf lautet, Babiš steckt in einem massiven Interessenkonflikt, entscheidet also über Dinge als Ministerpräsident, die seinem Konzern zugutekommen. Dazu gibt es einen Auditbericht aus Brüssel, dessen Inhalt bisher noch nicht so richtig bekannt ist, aber darauf hat das tschechische Regionalministerium gerade geantwortet. Hinzu kommt diese Stasi-Verstrickung von Babiš. Er war ja KP-Mitglied, im Außenhandel tätig, soll mit der Staatssicherheit damals kooperiert haben, was er bestreitet. Und dazu kommt eben, dass eine Regierung von den Kommunisten toleriert wird. Und das ist für die, die vor 30 Jahren auf die Straßen gegangen sind, um dieses Regime loszuwerden, einfach unerträglich.
Aber abschließend können wir wahrscheinlich schon festhalten, sollte es tatsächlich nicht zu einer Anklage kommen, dass seine Rolle, sein Amt als Premierminister wahrscheinlich gefestigt wurde damit.
Das wird so sein. Das hängt mit der Lage bei den Sozialdemokraten ab. Die CSSD ist ja sein Juniorpartner in der Minderheitsregierung. Die würde in dem Fall, es gäbe eine Anklage, wieder vor der Frage stehen, ist das jetzt der Zeitpunkt, die Regierung zu verlassen, wenn der Ministerpräsident nicht von selber zurücktritt? Diese Zerreißprobe bleibt Ihnen in so einem Fall erspart. Aber der Druck von der Straße würde wieder zunehmen, vermutlich, also neue Großdemonstrationen, was aber an der politischen Situation im Kern nichts ändert, solange im Parlament keine absolute Mehrheit gegen Babiš zustande kommt. Und solange Präsident Zeman zu seinem Premier steht, bleibt er als Ministerpräsident im Amt. Zeman hat übrigens gestern Babiš beglückwünscht zum 65. Geburtstag und auch schon mal zur Einstellung des Verfahrens.
Aus Prag Einordnungen von Deutschlandfunk-Korrespondent Peter Lange. Schon mehrfach ist die Frist für einen möglichen Brexit verlängert worden. Heute geht es im britischen Parlament um eine weitere mögliche Verlängerung bis Ende Januar nächsten Jahres. Ich habe das eben bereits erwähnt. Dann gab es unsererseits hier eine kleine Verzögerung und technische Probleme. Ich bitte dafür um Entschuldigung und kann jetzt sprechen mit Peter Kapern, unserem Korrespondenten in Brüssel bei der EU. An ihn die Frage, wie betrachtet denn EU das, was heute in Großbritannien passiert?
Also ich glaube, mit einer gewissen Ratlosigkeit, so muss man das wohl beschreiben. Seit dem Amtsantritt von Boris Johnson hat sich hier der Eindruck verstärkt, dass offensichtlich alles auf einen No-Deal-Brexit hinausläuft. So interpretiert man jedenfalls hier die politischen Züge des britischen Premiers vom Brief, den er an die EU-Spitze geschrieben hat, über das Telefonat, das er mit Jean-Claude Juncker, dem Kommissionspräsidenten, geführt hat, über die Besuche in Berlin, Paris und Biarritz und dann eben bis hin zur Beurlaubung des britischen Unterhauses, scheint für die Politiker hier in Brüssel doch eigentlich alles auf den Fluchtpunkt No Deal hinauszulaufen. Und gleichzeitig spürt man noch ein gewisses Maß an Ungewissheit hier, denn es stehen ja Fragen im Raum. Kann das Unterhaus den No Deal vielleicht doch noch stoppen in dieser Woche? Kippt das Unterhaus Boris Johnson aus dem Amt per Misstrauensvotum? Gibt es Neuwahlen? Ist Johnson nach Neuwahlen noch im Amt? Also alles offene Fragen, die dazu führen, dass man sich hier eher in einer Beobachterrolle sieht und erstmal abwarten will, was da in London passiert.
Aber eine Fristverlängerung könnte doch eigentlich nur dann was bringen, wenn der britische Premier nicht mehr Boris Johnson heißen würde, oder?
Naja, die Fristverlängerung müsste von London beantragt werden. Und Boris Johnson hat sich gestern festgelegt und hat gesagt, das wird mit ihm im Amt des Premiers nie geschehen. Insofern ist kaum noch vorstellbar, wie denn eine britische Regierung unter Boris Johnson diesen Antrag in Brüssel stellen sollte, dem die EU dann einstimmig zustimmen müsste. Und das ist ja offen, weil die EU immer gesagt hat, einen weiteren Aufschub können wir eigentlich nur gewähren, wenn wir sehen, wie dann eine Lösung aussehen soll. Gibt es ein zweites Referendum auf der Insel? Gibt es Neuwahlen? Das wären Dinge, die die Lage verändern würde. Und dann könnte man darüber nachdenken, aber nichts davon ist bisher Realität.
Kommen wir mal zu den Knackpunkten. Das ist der Backstop und das ist der Binnenmarkt. Da kommen die EU und Johnson bisher nicht überein. Ist die EU dazu stur?
Ich kann das nicht sehen, denn im Laufe der Verhandlungen, so sagen es Mitarbeiter der EU-Kommission, Politiker, Abgeordnete hier, die mit der Sache vertraut sind, im Laufe der dreijährigen Verhandlungen ist wirklich jede Variante durchgespielt worden, die es als Alternative für diesen Backstop geben könnte. Und all diese Varianten haben sich als untauglich erwiesen, sodass die EU zu dem Ergebnis gekommen ist, nur dieser Backstop gewährleistet die beiden Essentials, die eigentlich ja beide Seiten haben wollten, nämlich Schutz der jeweiligen Märkte und zweitens Offenheit der inneririschen Grenze. Und deswegen rechnet hier eigentlich niemand damit, dass Boris Johnson noch etwas Substanzielles auf den Tisch legen könnte, was unter der Überschrift Alternative Arrangements laufen könnte, also alternative Verfahrensweisen für die Geschehnisse an der inneririschen Grenze. Das kann sich hier niemand ausmalen und deswegen dieses Festhalten am derzeitigen Backstop im Austrittsvertrag.
Aber bis dahin sind es ja noch fast 2 Monate. Das ist in der Politik, muss man sagen, sehr viel Zeit. Wie geht das Ganze denn aus? Deal or no deal am Ende?
Also ich weiß nicht mehr, wie ein No-Deal noch verhindert werden soll, wenn es Boris Johnson schafft, im Amt zu bleiben. Auch ich teile die Ansicht, dass er es darauf anlegt, einen No-Deal in Kauf zu nehmen, wenn die EU nicht einknickt. Ich kann nicht sehen, dass die EU einknickt, weil das bedeuten würde, dass man das Mitgliedsland Irland im Regen stehen lassen würde. Das wäre ja doch fatal für die Zukunft der Europäischen Union, wenn kleine Mitgliedstaaten feststellen müssen, dass sie im Zweifelsfall von der Mehrheit oder von den großen Staaten fallen gelassen werden. Das kann ich nicht erkennen. Die EU scheint mir den Eindruck gewonnen zu haben, dass alles das, was Boris Johnson anmahnt und auf die Schiene setzt mit weiteren Gesprächen, die heute beispielsweise hier in Brüssel stattfinden werden, nur dazu dienen, der Europäischen Union prophylaktisch schon mal die Verantwortung für das Scheitern der Verhandlungen und den No-Deal zuzustecken. Deswegen hat die EU ihr Wording ja auch in den letzten Wochen verändert. Sie hat ja früher mal gesagt, über das Austrittsabkommen wird nicht mehr verhandelt. Heute sagt sie, wir sind zu Gesprächen bereit, wenn ihr einen Vorschlag auf den Tisch legt. In der Überzeugung, dass ein solcher Vorschlag nie kommen wird. Sie versuchen damit, Boris Johnson den Wind aus den Segeln zu nehmen. Jeden Ball, den Boris Johnson nach Brüssel rüberspielt, versucht man in das Spielfeld der Briten zurückzuspielen, um sich den schwarzen Peter für das, was wahrscheinlich kommt, nämlich ein No-Deal-Brexit, nicht zustecken zu lassen.
Machtkampf in Großbritannien, Zurückhaltung bei der Europäischen Union. Vielen Dank an Peter Kapern in Brüssel. Während am Strand die Touristen liegen, werden im Hinterland illegal Drogen angebaut. So sieht's aus, stellenweise in Griechenland. Dort hat der Anbau von Cannabis eine lange Tradition und zudem werden viele andere Drogen durch Griechenland geschmuggelt, mitten rein in die EU, unter anderem nach Deutschland. Europa im Rausch, den Drogen auf der Spur, das ist diese Woche unser Schwerpunktthema. Aus Griechenland berichtet heute Rodotera Sealidou.
Der Journalist Makis Gelekis sitzt im Parkcafé von Rafina, einer Hafenstadt in Ostattika. Der 42-Jährige betreibt ein Newsportal mit Nachrichten aus der Region. Berichte über Drogenfunde seien keine Seltenheit, sagt er.
In Ostattika werden immer wieder Hanfplantagen gefunden. Vor kurzem erst in den Kleinstädten Artemida und Porto Rafti. Das liegt an den besonderen Eigenschaften unserer Gegend. Hier gibt es noch viele Felder und Wald, unbebaute Flächen, weit weg von Häusern. Da kann man unbemerkt dieser Arbeit nachgehen.
Der Hanfanbau sei kein neues Phänomen in Griechenland. Er habe eine lange Tradition, sagt Konstantinos Kokkolis von der Antidrogenbehörde Okana. Eine sehr lange Tradition.
Cannabis ist hier eine einheimische Pflanze. Schon in der Antike hat der Botaniker Dioskurides den Anbau und die Wirkung von Cannabis beschrieben. Auch in der byzantinischen und osmanischen Zeit blieb der Anbau legal. Erst im Jahr 1936 unter der griechischen Militärdiktatur wurde Cannabis verboten. Wer bis dahin legal Hanf angebaut hat, musste es nun illegal tun in abgelegenen, schwer erreichbaren Regionen.
Heute zählen dazu die Bergdörfer der Insel Kreta oder auch auf der Halbinsel Peloponnes rund um die Städte Pyrgos und Kalamata. Der Cannabis sei aber nur teilweise für den griechischen Drogenmarkt vorgesehen. Der Rest werde ins Ausland geschmuggelt, auch nach Deutschland und in die Niederlande, sagt Kokolis.
Griechischer Cannabis steht auch in Amsterdam in den Coffeeshops für gute Qualität. Man weiß aber nicht, ob die angebotenen Joints wirklich aus Griechenland stammen oder ob es ein Marketingtrick ist. Bei Produkten, die illegal angebaut werden, kann die Herkunft nicht zertifiziert werden, anders als bei legalen Produkten, wie dem griechischen Schafskäse zum Beispiel.
Auf dem griechischen Markt hingegen sei heutzutage vor allem Marihuana aus dem Nachbarland Albanien verbreitet. Das sei preiswerter als griechisches, gelte aber auch als von schlechterer Qualität. Spiros Tsardakas ist Leiter der Drogenbekämpfungsabteilung der griechischen Polizei. Das Geschäft mit den Drogen sei ein internationales, sagt er. Aber bestimmte Nationalitäten spielten erfahrungsgemäß eine größere Rolle als andere. Ganz vorne mit dabei seien die albanischen Drogenbosse.
Albaner spielen im weltweiten Drogenhandel eine wichtige Rolle. In Amerika und noch mehr in Europa. Auch im Kokainhandel. Und die albanischen Drogenbosse verlagern den Anbau von Cannabis mehr und mehr nach Griechenland.
Seit Beginn des Jahres hätten seine Kollegen mehr als 20.000 Cannabispflanzen zerstört. Dreimal so viele wie noch vor wenigen Jahren. Fast immer steckte die albanische Drogenmafia dahinter. Beim Heroinhandel hingegen seien vor allem türkische, iranische und afghanische Staatsbürger involviert. Und die Griechen?
Die Griechen sind in ihrem Rang in der Regel eine Stufe unter den Drahtziehern. Sie sind Transporteure, lagern die Drogen oder sind Bauern, die die Pflanzen für die Organisation anbauen. Wir hatten auch Fälle, wo Reeder, Kapitäne und Besatzungspersonal am Drogenhandel beteiligt waren.
Der erfahrene Drogenfahnder zeigt auf seinem PC Fotos von Drogenfunden der letzten Jahre. Cannabis, Heroin, Kokain und Kaptagonpillen, alles werde über Griechenland in die EU geschleust.
Das Heroin kommt aus dem Nahen Osten über die Türkei nach Griechenland, oft übers Festland mit LKWs. Dann geht es weiter über den Balkanweg oder über Italien nach Zentral- und Nordeuropa. Auch Kokain kommt über Griechenland nach Europa, vor allem über die großen Häfen von Piräus und Thessaloniki.
Der Kampf gegen die Drogen ohne die internationale Zusammenarbeit von Polizei, Küstenwache und Zoll wäre er zum Scheitern verurteilt, sagt Tsardakas. Er zeigt auf eine große Weltkarte, die an der Wand seines Büros hängt.
Drogen kennen keine Grenzen. Es gibt nicht ein Land auf der Welt ohne Drogen. Und solange es die Nachfrage gibt, wird es auch das Angebot geben. Wir alle haben Kinder. Und wenn wir die Drogensüchtigen auf der Straße sehen, hoffen wir insgeheim, nie unsere Kinder dort liegen sehen zu müssen. Auch wenn es schwer ist, ein komplettes Kartell zu zerschlagen. Jeder weitere Fall, den wir ans Licht bringen, gibt uns eine kleine Genugtuung.
Aus Griechenland berichtete Rodothea Seralidou. Und morgen begleiten wir dann Drogenermittler im Hafen von Rotterdam.